ARD.
In der Regel fängt es eigentlich an, dass die Tiere abgeschlagen sind, die Ohren hängen lassen. Manche kriegen einen geschwollenen Kopf, sabbern viel. Fieber ist eigentlich fast immer eine Begleiterscheinung, aber so richtig klare Symptome. Die blaue Zunge kommt meistens erst kurz vorm Tod oder auch wenn das Tier tot ist, weil die Tiere einfach auch an der Blauzungenkrankheit letztendlich ersticken.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge von 63 Hektar, eurem Lieblingspodcast im Internet. Bitte, liebe Hektis, sprecht mir alle nach. 63 Hektar ist mein Lieblingspodcast. Ich werde allen davon erzählen, dass es diesen wundervollen Podcast in der ARD Audiothek gibt.
Ich bilde mir jetzt wirklich ein, dass zu Hause die Leute sitzen und das jetzt nachsprechen. Also gib den kurzen kleinen Moment, damit ihr auch das fertig sprechen könnt. Ja.
Wir sind wie so Gurus irgendwann. Wir verlangen unverbrüchliche Treue von euch und dass ihr allen davon erzählt.
So nämlich.
Ja, 63 Hektar, der Landwirtschaftspodcast. Wir sind hier angetreten, um Landwirte und Verbraucher wieder zusammenzubringen. Und das ist uns eigentlich zwischen uns beiden hier, Maja, ja auch schon relativ gelungen. Du rückst hier im Studio, das könnt ihr jetzt nicht sehen, du rückst ein bisschen näher an mich heran.
Eigentlich sitzen wir uns immer gegenüber, aber jetzt sitze ich mal neben dir. Mhm. Ich muss richtig meinen Kopf zur Seite drehen. Ja. Also bei uns hat es schon funktioniert. Wir kommen uns jede Folge näher.
Irgendwann sitze ich bei dir auf dem Schoß.
Oder ich bei dir. Ich glaube, das wäre einfacher.
Toll, dass ihr mit dabei seid. Wir wissen das sehr zu schätzen und erzählt gerne allen anderen davon. 63 Hektar, ich bin Andreas Kuhlage. Ich komme nicht aus der Landwirtschaft, kenne mich damit nicht aus, aber ich versuche in diesem Podcast Verständnis zu entwickeln, Fragen beantworten zu lassen und am Ende ein bisschen schlauer rauszugehen.
Genau, ich bin Maja Muckwitz, ich bin hier die Landwirtin. Ich komme selbst von einem konventionellen Ackerbaubetrieb, habe auch Landwirtschaft in Göttingen studiert und freue mich, in ein paar Jahren den Hof auch zu Hause zu übernehmen. Und solange darf ich hier noch hoffentlich in diesem Podcast sitzen.
Ja. Warum sagst du eigentlich immer konventionell zu deinem Betrieb dazu? Es ist mir jetzt wirklich mal wichtig, das mal zu erfahren.
Na, ich glaube, weil so viele immer denken, es gibt irgendwie konventionell und Bio. Ja. Und da konventionelle Landwirtschaft ungefähr 90% aller Betriebe da draußen sind, bin ich so ein bisschen sozusagen von der großen Masse und ja, nicht die kleinen 10%. Deswegen sage ich das immer ganz gerne.
Aber wir haben ja schon gelernt, es geht beides auf landwirtschaftlichen Betrieben.
Es geht beides, es ist auch nicht zusammen. Dieses Schwarz und Weiß, aber genau, aktuell fällt unser Betrieb ja eben unter konventionell.
Ja, und heute geht es um ein echt ernstes Thema, was mich auch persönlich betroffen macht. Wiederkäuer sind im Moment von der Blauzungenkrankheit betroffen, vor allem Schafe. Und diese Krankheit ist tückisch, weil sie wird von kleinen Viechern übertragen, von Gnitzen. Und die Tiere sterben nicht selten an dieser Krankheit. Und das elendig. Das ist wirklich eine ernste Sache. Wie ernst das wirklich ist, darüber reden wir gleich mit einem betroffenen Schäfer und auch mit einer Expertin, die uns ein bisschen was auch über Bekämpfungsmöglichkeiten und Impfstoffe verraten wird.
So sieht's aus. Vorher aber wie immer unsere Rubrik. Eine Rubrik, in der du mir einen Fachbegriff erklären musst.
Majas Landwort.
Also Packer.
Packer? Mhm. Packer. Packer ist der Nachname von El und El Packer, also Alpaka. Das ist ein Tier, was für seine Wolle bekannt ist und für seine Zugänglichkeit. Ja, Packer ist der Nachname für alle.
Spuckt auch gerne mal ein bisschen.
Richtig, ist aber sonst ganz friedlich.
Falsch.
Packer. Packer kommt es von Packen, von... Ist jemand, der zupacken kann?
Packen, nicht so, wie du es gerade vorstellst, nee.
Packen. Ich würde sagen, ist jemand, der auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zupacken kann. Ein Kerl, so wie ich, große Pranken, der, ich sag mal so, Düngemittelsäcke von A nach B rüber packen kann.
Okay, es ist sehr süß, dass du wieder hier dir zusammenreimst. Nein, es ist auch falsch mit deinen großen Pranken. Also, es ist ein landwirtschaftliches Gerät und zwar ein Nachlaufgerät. Du kennst ja einen Pflug. Ne?
Ja.
Das ist ja ein wendendes Bodenbearbeitungsgerät. Und hinter dem Pflug, der Pflug, der wendet ja den Boden. Das heißt, er dreht den Boden von das, was unten ist, nach oben.
Ja.
Und du kannst dir dann den Boden so vorstellen, als wäre er wirklich richtig doll aufgebrochen.
Ich habe das gesehen, als ich hier durch die Landschaft gefahren bin. Vorgestern war das. Das sieht wirklich aus, als wäre da jemand durchgegangen wie so ein Berserker. Also das ist teilweise 20, 25 Zentimeter tief bzw. hoch, dann so aufgetürmt.
Genau. Und je nachdem, wie auch das Wetter war und wie heiß es ist, kann es ja auch sein, dass der Boden dann so relativ großklutig ist. Und dieser Packer, der wird dann nochmal an den Pflug gehangen. Das ist wie so eine Art Rollen, die so hinterherrollen, die dann den Boden nochmal feinschorliger machen und rückverdichten. Das ist also ein landwirtschaftliches Gerät, was dafür sorgt, dass das Saatbett am Ende perfekt geeignet ist für die Aussaat. Das heißt, der Pflug wühlt den Boden auf, wendet den Boden Und der Packer, der drückt das nochmal runter und macht den Boden nochmal ein bisschen wieder feinkrümeliger. Vielleicht.
Packer, ich glaube, ich habe sowas gesehen. Korrigiere mich, ich versuche jetzt mal was zu beschreiben. Neulich bin ich wieder so einem Trecker hinterhergefahren. Mhm. Und der hatte so ein Ding, das sah aus wie so eine, ja, wie so eine Art Spirale mit so flachen Tellern da dran, so breit, und damit ist er aufs Feld raufgefahren und ich wäre am liebsten hinterher gefahren, um ihn zu fragen, was das ist, aber ich dachte, ich treffe ja bald Maja und die kann mir sagen, was das ist. Also ungefähr so Tellerdurchmesser so 30, 40, 50 Zentimeter, 40 Zentimeter und so im Abstand von 6, 7 Zentimeter nebeneinander und so eine breite Rolle im Prinzip von 3, 4 Metern.
Klingt für mich wie eine Scheibenegge, also auch ein Bodenbearbeitungsgerät.
Ah.
Aber bleiben wir erstmal, jetzt komm nicht durcheinander, wir bleiben jetzt erstmal beim Packer und das hast du verstanden. Und den Rest machen wir in der nächsten Folge. Müssen wir uns langsam Step-by-Step-Kulage.
Ja, so, und nachdem wir das wieder abgehakt haben, ich bin froh, dass ich es hinter mir habe, ich schwitze da mal Blut und Wasser. Kommen
Blut
wir jetzt,
direkt, oh Gott.
Ja, kommen wir zu einem ernsten Thema. Vielleicht können wir das aus Transparenzgründen ja auch mal darstellen, wie so eine Folge hier entsteht. Wir hatten uns eigentlich erst ein anderes Thema ausgedacht, das wir heute machen.
Und dann ist das uns so ein bisschen dazwischen gekommen und wir dachten, das schieben wir vor.
Ja, wir wollten über Bewässerung reden. Das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. Und dann haben wir erkannt, dass dieses Thema von heute doch ein bisschen mehr unter den Nägeln brennt. Und wir gesagt haben, wir können da nicht dran vorbeigehen, sondern wir müssen da mal drauf gucken.
Vor allem als der Landwirtschaftspodcast sehen wir uns auch manchmal in der Verpflichtung, dann so aktuelle Themen, wenn es denn möglich ist, auch aufzugreifen und zu erklären.
Heute geht es um die Blauzungenkrankheit. Ein sehr aktuelles Thema. Viele tausende Tiere sind davon betroffen. Vor allem Wiederkäuer. Wiederkäuer sind so Tiere wie
Ziegen, Schafe, Kühe und auch viele Wildtiere.
Ja, und sogar Alpakas, habe ich gehört. Und diese Krankheit ist wirklich tückisch. Sie wird von kleinen Mücken übertragen, den sogenannten Gnitzen, und die Tiere sterben qualvoll. Darüber sprechen wir jetzt mit einem, der Deichschäferei seit Jahren macht, mit viel Liebe, mit viel Herzblut. Seit 2018 hat er seinen Betrieb in Holle-Wüsting bei Hude. Und er ist Schäfer. Sven Schäffler ist am Telefon. Hallo Sven.
Hallo.
Erstmal vielen Dank, dass du zur Verfügung stehst. Das ist ja keine leichte Situation gerade für dich. Erzähl uns mal, wenn ich sage, das bedroht die Existenz von Schäfern wie dir. Wie viele Tiere sind dann mittlerweile bei dir an der Krankheit verstorben?
Also aktuell sind wir so bei circa 930 Tiere, die an der Blauzungenkrankheit gestorben sind. Und ja, auch viele auch noch krank und auch viele Tiere, die zwar die Blauzungen überstanden haben, aber auch ja so beeinträchtigt sind, dass sie auch den Betrieb irgendwann, wenn sie dann vielleicht einigermaßen fitter sind, wieder verlassen müssen, weil sie für uns ja auch einen Job zu erfüllen haben und den auch einfach nicht mehr erfüllen können in Zukunft.
Hol uns mal ab, wie verläuft denn, wie ist denn das Krankheitsbild, wie fällt das auf und wie lange braucht es dann tatsächlich nur, bis das Tier dann verendet?
Also das tatsächlich bei Blauzunge ganz, ganz eigenartig, das habe ich so bei keiner anderen Krankheit so erlebt. Also viele Betriebe, mit denen ich spreche, mit Kollegen, die haben alles unterschiedliche Symptome und verschiedene Muster in ihren Herden, dass das echt eigenartig ist. Aber in der Regel fängt es eigentlich an, dass die Tiere abgeschlagen sind, die Ohren hängen lassen. Manche kriegen einen geschwollenen Kopf, sabbern viel, aber andere wieder fast gar nicht. Und die haben zum Beispiel auch nur eine entzündete Kauplatte oben. Die Kauplatte ist das, wo die unteren Schneidezähne oben gegen drücken, um das Gras abzurupfen. Ja, und die ist nur leicht eitrig und ja, das reicht aus. Fieber ist eigentlich fast immer eine Begleiterscheinung, aber so richtig klare Symptome, die blaue Zunge kommt meistens erst kurz vorm Tod oder auch wenn das Tier tot ist, weil die Tiere einfach auch an der Blauzungenkrankheit letztendlich ersticken. So, und so ein bisschen, deswegen auch so ein bisschen die blaue Zunge.
Ja, erzähl uns mal ein bisschen was über deinen Betrieb. Wie viele Tiere habt ihr denn da insgesamt? Wo leben die? Sind die in Ställen? Sind die auf Wiesen? Bist du mit denen unterwegs? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Man kann eigentlich ganz gut starten mit der Lammzeit. Das ist bei uns ein Teil im März, April und Mai landen die Schafe ab. Also kriegen die Mutterschafe ihre Lämmer. Das machen wir bei uns im Stall, weil wir da einfach eine gute Übersicht und Tierkontrolle haben und die Lämmer, die neugeborenen Lämmer auch gut gegen der Witterung und gegen Beutegreifer geschützt sind. Mhm. Wenn die Tiere, die am Ende so eine Woche, zwei Wochen alt sind, dann bringen wir sie mit den Schafen nach draußen, auf die Deiche und auf die unseren Flächen. Und da weiden sie eigentlich den ganzen Sommer zusammen. Und irgendwann werden die Muttertiere von den Lämmern getrennt. Und trotzdem bleiben alle draußen. Sie gehen dann bloß getrennte Wege. Und Winter sind wir ganz viel auf den Flächen von den Landwirten, also von den Milchviehbetrieben, weil die im Winter ihr Gras nicht mehr verwerten können auf den Flächen, was da ist. Und das weiden wir mit unseren Schafen ab. Und das ist auch eine Win-Win-Situation, weil wir was zu fressen haben für unsere Tiere. Und die Fläche und die Grasnarbe wird dadurch nochmal dichter und der Grasaufwuchs kommt besser durch den Winter, wenn er nochmal abgeweidet wurde.
Also da haben alle was davon. Deine Schafe dürfen in der frischen Luft sein, sage ich jetzt mal so als Laie. Das ist ja auch total super. Ich meine, ich sage jetzt mal so flapsig, die sind ja auch gut geschützt. Die haben ja auch irgendwie was Warmes anzuziehen, die Wolle. Aber genau da draußen, da lauert jetzt der Feind, nämlich die Gnitze. Ne? Die Gnitze ist so eine kleine Mücke und die überträgt dieses Virus. Wann hast du denn zum ersten Mal festgestellt, dass deine Tiere krank sind?
Das ging bei uns los Ende Juli. Das waren so die letzten Julitage. Und dann ging das auch ziemlich schnell. Also mit sowas habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass das so ziemlich gleichzeitig in allen Gruppen so einschlägt. Und das war schon ziemlich heftig, wie das, wo die Blauzunge uns erreicht hat, ja.
Wie muss man sich das vorstellen? Also beschreib mir mal die Situation. Du kommst morgens auf die Wiese, auf die Weide und was hat dich da von Anblick erwartet?
Kann man eigentlich schlecht beschreiben, muss ich sagen. Aber man merkt irgendwie, dass die Tiere abgeschlagen sind. Sie werden lahm, also sie fangen an zu rumpeln. Das sind so die ersten Anzeichen. Aber weil man das noch gar nicht mal zu Anfang auf die Blauzunge schiebt, war man da auch noch gar nicht so ängstlich, panisch, ich weiß nicht. Aber dann ein paar Tage später kommt man dann sehen, dass die ersten Tiere anfangen zu sabbern, unheimlich hohen Speichelfluss haben, mit der Zunge rumspielen. Das war auch so ein Zeichen dafür. Und ja, auch teilweise die Schnauze, die Zunge und auch der ganze Kopf anschwillt. Und da waren natürlich die Alarmglocken an. Ach,
furchtbar.
Welche Möglichkeiten hast du denn jetzt darauf zu reagieren?
Man kann die Tiere gar nicht gegen diese Gnitze schützen, weil wir keine Mittel so wirklich haben, die die Gnitzen abhalten. Es gibt zwar Aufgussmittel, die die Gnitzen oder Außenparasiten abtöten würden, aber dann ist es nur zu spät, weil dann der Erreger schon in den Tier ist letztendlich, weil das Tier mal gestochen werden muss, bevor es wird. Man kann impfen, aber wir haben das Problem, also die Schafe haben wir auch geimpft. Der Impfstoff kam für viele Betriebe einfach auch zu spät. Mhm. Was einfach auch das Problem ist, dass diesen Typ Blauzunge bei uns ja noch nie gegeben hat und wir auch dementsprechend keinen Impfstoff hatten. Und ihn bis heute, also wir haben drei Impfstoffe, also drei Hersteller.
Ja.
Die haben aber alle noch nicht mal eine Zulassung. Also die sind freigegeben zum Verimpfen. Aber sie sind noch nicht zugelassen. Ja, das Zeitfenster war einfach sehr, sehr knapp. So weiter man westlich gelegen war, weil diese Krankheit ja aus Holland hier rübergekommen ist, umso knapper war das Zeitfenster für die Betriebe.
Und welche Auswirkungen hat das jetzt konkret für dich und für euren Betrieb, diese Erkrankung? Also bestimmt erstmal, ja, ich stelle mir vor, ihr müsst euch wahnsinnig hohes Tierleid anschauen. Ihr habt wahrscheinlich finanzielle Einbußen. Bestimmt habt ihr auch einen höheren Aufwand, vielleicht stellt ihr ja die Tiere jetzt über Nacht ein, also was hat das für Auswirkungen?
Ja, wir haben erstmal ist es natürlich für einen persönlich oder auch als Familie einfach schrecklich, ne? Also man kämpft sonst in der Lammzeit um jedes Leben, also wir machen auch in der Lammzeit, haben wir 24/7 ist immer jemand im Stall mit Schichtsystem und die Tiere ständig zu beobachten und ja, man gibt da alles. Und jetzt kommt da so eine Seuche her und rafft die Tiere, man muss einfach so sagen, rafft die Tiere einfach so nieder und man ist so hilflos, man ist so machtlos, weil es keine Medikamente gibt, die da irgendwie großartig helfen. Man kann Fiebersenker und Schmerzmittel spritzen, das haben wir auch gemacht. Es lindert aber minimal nur die Krankheit und hat leider nicht den Effekt, den ich dir wünschen würde.
Also es doktort an den Symptomen rum, aber eigentlich die Krankheit selber lässt sich damit nicht aufhalten. Habe ich das richtig verstanden? Wie viele Tiere hast du denn insgesamt in deinem Betrieb?
Es waren vor der Blauzunge um die 3.900 Tiere, wo immer saisonbedingt ist. Also wir hatten 1.600 Schafe, also Elterntiere, und der Rest ist dann durch die Lammzeit im Frühjahr, wird dann durch Lämmer ja aufgefüllt, die aber dann ja übers Jahr wieder Stück für Stück den Betrieb verlassen, weil letztendlich wir auch zwar eine Deichpflege treiben, aber auch ja Lammfleisch produzieren für den deutschen Markt, und ja, dementsprechend werden natürlich auch die Lämmer verkauft dann wieder, ne?
Ich glaube, wichtig ist auch immer zu erzählen, vielleicht für die Menschen, die jetzt hier auch irgendwie ängstlich zuhören, dass die Krankheit, die Blauzungenkrankheit, für uns Menschen komplett ungefährlich ist.
Das ist absolut unbedenklich, Lammfleisch zu essen, definitiv. Also das wäre für uns auch noch zusätzlich Belastung, wenn da jetzt irgendwelche Falschinformationen rumgehen und sich da der Markt hingegen auch noch verschlechtern würde, weil die Leute Angst haben, da das Fleisch zu essen. Mhm. Das würde noch zusätzlichen Druck auf uns ausüben.
Also das ist alles total unbedenklich, für die Menschen, für die Tiere eben nicht. Und es hat natürlich für dich auch wirtschaftliche Auswirkungen. Kannst du das schon beziffern, was das für dich jetzt bedeutet? Ich meine, das ist ja fast ein Drittel deiner Tiere, die jetzt betroffen sind, ne?
Ja, richtig. Also man kann jetzt schon mal sagen, klar, die verändert sind, die haben einen gewissen Wert. Und diesen Schaden kann ich natürlich jetzt schon ermitteln. Dann sind wir ja auch noch nicht am Ende. Wir sind noch nicht durch. Also wir haben auch immer noch täglich Verluste. Zwar bei weitem nicht mehr so hoch, wie es vor 2-3 Wochen der Fall war, aber es ist immer noch nicht am Ende mit der Blauzungenkrankheit. Ja, die Schäden, die können wir noch gar nicht so wirklich absehen, ne? Das ist, wie sieht es aus? Nehmen die Schafe wieder auf? Also werden sie wieder tragend? Das sind alles Sachen, die wir noch nicht wissen, weil ja dieser Typ Blauzunge für uns alle einfach neu ist.
Was für mich auch nochmal, sorry, dass ich da so reingrätsche, wichtig ist zu erzählen, dass das jetzt auch keine Krankheit ist, die besonders irgendwie die Betriebe trifft, die viele Tiere halten, also so in Richtung ja selber schuld, weil ihr so viele Tiere haltet, jetzt hier irgendwie 3000, sondern es ist ja eine Krankheit, die durch diese Gnitzen übertragen werden, also durch die Mücken. Mhm. Und die Mücken übertragen die Krankheit. Das heißt, es kann jetzt auch ein Schaf vom Wasser trinken und ein nächstes Schaf kommt dahin und es wird jetzt nicht übers Wasser oder so übertragen, sondern es braucht wirklich die Gnitze. Und deswegen, damit ist immer wichtig, hier zu erwähnen.
Ja. Mit welchen Gedanken gehst du abends ins Bett, Sven, wenn ich das mal fragen darf? Denkst du darüber nach, aufzugeben, oder kämpfst du weiter und hoffst irgendwie, dass es am nächsten Morgen nicht ganz so schlimm aussieht auf der Wiese?
Das ist das Zweite natürlich, weil man diesen Beruf ja liebt eigentlich, ne? Ich sage jetzt eigentlich, weil momentan liebe ich diesen Job jetzt gerade nicht so wirklich, aber ja, eigentlich ist es ja mein Traumjob. Mhm. Deswegen hat man ja auch immer die Hoffnung, dass es besser wird und weniger wird und dass wir irgendwie durch diese Zeit kommen. Aber realistisch gesehen, es ist für viele Betriebe, nicht nur für mich, sondern für viele Betriebe einfach eine so hohe finanzielle Belastung auch. Und die Schafhaltung ist jetzt ja nicht eine Branche, die als Gutverdiener zählt.
Es soll ja jetzt Entschädigungen geben, offenbar für die toten Tiere. Weißt du da schon genaueres? Welche Unterstützung kommt da vielleicht auf euch zu?
Ja, es soll was geben von der Tierseuchenkasse, obwohl die Tierseuchenkasse dafür gar nicht zuständig wäre, weil es nicht eine Seuche ist im Sinne, wie wir über die Tierseuchenkasse eigentlich abgedeckt werden, weil gerade aus dem Grunde, dass die Seuche über die Gnitze übertragen wird, ist es keine Seuche, wo die Tierseuchenkasse.
Ja,
das ist Härtefälle, wird es genannt, wo die Tierseuchenkasse in Einzelfällen entscheidet, ob man eine Entschädigung kriegt oder nicht. Und dafür müssen auch bestimmte Kriterien erfüllt werden. Also man muss die Tiere auf jeden Fall geimpft haben und auch relativ früh geimpft haben.
Das ist ja bei dir der Fall gewesen, oder?
Das ist bei mir der Fall gewesen, richtig. Also zumindest alle die Tiere, die auch impffähig sind. Mhm. Man kann nicht alle Tiere sofort impfen. Die Lämmer müssen auch ein gewisses Alter haben, um geimpft werden zu können. Ja, und unsere waren zu dem Zeitpunkt, wo die Blauzunge bei uns ankam, noch zu jung, um geimpft zu werden.
Und die anderen, die geimpft waren, sind die dann trotzdem krank geworden?
Wir hatten trotz der Impfung auch Verluste gehabt, aber bei weitem nicht so hoch wie bei den ungeimpften Tieren.
Okay.
Und wir hatten im Frühjahr einen Impfstoff gehabt, der leider nicht so wirklich gewirkt hat und die Tiere auch teilweise krank gemacht hat. Mhm. Das hat natürlich bei ganz vielen Kollegen auch zur Zurückhaltung und Skepsis gegenüber Impfstoff gegen Blauzunge geführt, und dadurch haben auch der ein oder andere Betrieb vielleicht noch ein bisschen länger gewartet, um zu gucken, wie verhält sich der Impfstoff bei den Kollegen, gibt es da irgendwo eine Rezession, wo von wegen ist nicht so gut, oder ja, und das holt die Betriebe jetzt wieder ein, dass sie da ein bisschen gewartet haben.
Hast du denn keine Antwort darauf, was dir helfen würde? Also was bräuchtest du jetzt aktuell?
Eigentlich bräuchten wir Unterstützung vom Land oder vom Bund. Weil, wie gesagt, die Tierseuchenkasse aus den Betrieben heraus wieder auffüllen müssen. Also wir werden dann in den nächsten Jahren höhere Tierseuchenkassenbeiträge bezahlen müssen, was die Betriebe auch wieder in den nächsten Jahren belastet, die ja sowieso schon belastet sind, dadurch, dass wir jetzt hohen Verluste hatten.
Also ist das sozusagen eine kurze Hilfe, die ihr aber im Nachhinein auch wieder abbezahlen müsstet?
Richtig, genau, richtig. Mhm. Es streckt eigentlich letztendlich nur den Verlust, aber abgenommen wird er uns dadurch nicht.
Schrecklich. Ja, Sven, also uns bleibt nur zu hoffen und dir zu wünschen, dass diese Krankheit bald in den Griff bekommen wird. Kannst du schon sagen, ob du weitermachst oder nicht?
Das ist schwierig. Ich will unbedingt weitermachen, aber wenn man es realistisch betrachtet, muss es auch umsetzbar sein. Und da stehen wir ganz knapp auf der Kippe. Es hängt ein bisschen davon ab, wie sich die Krankheit jetzt noch weiterentwickelt, ob wir jetzt da endlich mal Ruhe kriegen. Mhm. Ja, das, und wie auch der Antrag über die Beihilfe ausgeht für uns, das ist auch auf jeden Fall mitentscheidend. Und ja, die Hoffnung ist noch, dass das Land vielleicht die Schafhaltung in Niedersachsen unterstützt und vielleicht da doch noch die eine oder andere Unterstützung für die Schafhaltenden Betriebe gewährt. Ne?
Ja, Sven, man merkt ja irgendwie, dass dich dieses Thema unwahrscheinlich belastet. Und ich kann dir sagen, auch in unserem Studio hier lässt es nicht kalt. Und ich sehe das gegenüber bei Maya, so von Landwirtin zu Landwirt, irgendwie das, du fühlst
mit.
Das
nimmt
mit,
einen echt mit, ja, das nimmt einen wirklich mit, weil du hast einfach, du hast es selber nicht in der Hand und du siehst deine Tiere dir unter der Hand versterben. Und das tut mir wirklich wahnsinnig leid. Ich hoffe, dass du die nächsten Wochen irgendwie noch genug Leidenschaft und Herzblut hast, um ja, so eine schwierige Phase irgendwie durchzuhalten. Wir denken auf jeden Fall ganz doll an die Schafshalter.
Und wir drücken dir die Daumen und hoffen, dass du Hilfe bekommst und dass diese Krankheit in den Griff bekommen wird und dass du deinen Traumberuf weiter ausüben kannst, und bedanken uns fürs Gespräch, Sven.
Ja, vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.
Puh. Da müssen wir tatsächlich einmal richtig durchschnaufen.
Oder?
Und jetzt haben wir uns im Vorhinein gedacht, dass es ganz nett ist, wenn wir nochmal eine Wissenschaftlerin auch dazu hören, um das alles nochmal ein bisschen besser zu verstehen.
Ja, weil wir haben Fragen. Wo kommt diese Krankheit auf einmal her? Warum sind diese kleinen Viecher, die diese Krankheit verbreiten, und warum hat die Impfung ganz zu Anfang nur holprig funktioniert? Das fragen wir nach bei einer absoluten Expertin, Christa Kühn. Die ist Präsidentin des Friedrich-Löffler-Instituts, und für die das nicht kennen, das ist das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Und Maya hat es ja vorhin auch schon angesprochen, wenn man über Tierseuchen redet, dann hat man sofort Massentierhaltung im Kopf. Ne? Welche Haltungsformen sind dann von dieser Seuche, von dieser Krankheit betroffen?
Ja, besonders betroffen sind natürlich die Haltungsformen, die draußen sind, weil zumindest in der aktuellen Situation. Zurzeit hat die Gnitze die Wahl, steche ich ein Tier auf der Weide oder steche ich ein Tier im Stall? Und da ist es wesentlich angenehmer zurzeit für die Gnitze, das Tier auf der Weide zu stechen. Wenn es nachher in die kältere Jahreszeit geht, dann ist es durchaus für die Gnitze praktischer, wenn ich in den Stall gehe, wo es eben nicht so kalt ist, weil 15 Grad brauche ich schon. Aber aktuell sind es natürlich gerade die Tiere, die auf der Weide stehen. Nicht umsonst sind ja gerade die Schafhalter auch so stark betroffen.
Also das Virus hat sich ja von Westen nach Osten ausgebreitet. Das kann man auf Karten ja ganz gut sehen. Und das hat Sven ja auch gesagt.
Und deswegen wollen wir wissen, woran liegt das denn?
Das hängt damit zusammen, also wo es zuerst jetzt gefunden worden ist, dieser Ausbruch, das kam in den Niederlanden. Und dann muss man sich nur mal die Hauptwindrichtung angucken, die wir hier in Norddeutschland oder in Deutschland überhaupt haben. Die kommt nämlich aus Südwesten. Und die Gnitzen, die verteilen sich ja auch mit dem Wind. Und damit ist der Ausbruch auch in so eine Richtung eigentlich sehr, sehr gut modellierbar. Wir haben das schon Modelle errechnet, schon zu Beginn des Jahres eigentlich, wo wir ziemlich gut vorhergesagt haben, dann und dann wird wahrscheinlich die Welle kommen in dem und dem Ausmaß. Die hat uns jetzt ein bisschen überrascht, dass es so stark war, wobei natürlich die Gnitzen sich sehr gefreut haben über das warme Wetter einmal im frühzeitigen Frühjahr. Da hatten die schon mal so einen ersten Kickstart, sage ich mal. Und dann war es ja auch bei uns überall relativ feucht. Und alles, was feucht und über 15 Grad ist, mögen natürlich die Gnitzen sehr gerne. Und dadurch haben sie eine hervorragende Bedingung gehabt, sich auch weiter auszubreiten in Deutschland.
Für uns macht das jetzt irgendwie Sinn, dass man sich so denkt, okay, aber dann können sich ja die Tierhalter im Osten jetzt schon vorbereiten und quasi jetzt schon reagieren und ihre Tiere impfen lassen. Ist das richtig?
Das ist unser eindringlicher Appell. Nur weil jetzt vielleicht bestimmte Bereiche vielleicht in Südostbayern oder in Sachsen noch nicht betroffen sind, sollten Sie sich nicht der Illusion hingeben, dass Sie davon nicht betroffen sind. Wenn es Sie nicht in diesem Jahr noch ereilt und wir werden sicherlich noch Ausbrüche bis in den Oktober, November sehen, dann spätestens im nächsten Jahr.
So, jetzt gab es im April ja schon einen Impfstoff. Allerdings ist da ein bisschen was schiefgelaufen. Der ist dann wieder zurückgerufen worden. Was war da los, Frau Kühn?
Der Impfstoff im Frühjahr, wir hatten ja die Situation in Deutschland, dass es überhaupt keinen Impfstoff gab. Und dann ist ein Impfstoff ein sogenannter autogener Impfstoff. Das hat was mit der Zulassung von Impfstoffen zu tun. Eine sozusagen bestandsspezifische Vakzine entwickelt worden. Und die war leider durch einen Produktionsfehler nicht vollständig inaktiviert. Diese auf dem Markt verfügbaren Impfstoffe sind definitiv alle inaktiviert und haben dieses Problem garantiert nicht.
Wenn man ja über Impfstoffe redet, dann fragt man sich ja auch immer schnell, hat das eigentlich auch Nebenwirkungen? Und wenn ja, wie wirken sich diese eigentlich aus?
Die allgemeinen Nebenwirkungen, die einfach eine Impfung haben kann, zum Beispiel, wenn die Impfung nicht gut angebracht ist, dass jemand wegen intramuskulär erfolgt, dann kann es halt Abszesse geben. Eine Impfung ist immer auch ein Triggern des Immunsystems. Und auch da kann es ein überschießendes Immunsystemreaktion geben. Das heißt, es kann eben auch zu Fieber kommen, es kann eben auch zu Abgeschlagenheit kommen. Das sind aber jetzt keine spezifischen Impfauswirkungen dieser spezifischen Vakzine, sondern das sind eben Auswirkungen, die wir grundsätzlich immer wieder sehen, wenn wir Lebensmittel haben. Ich weiß nicht, wenn Sie sich mal gegen Grippe impfen lassen, dann fühlen Sie sich wahrscheinlich ein, zwei Tage hinterher auch nicht so wohl. Wir können nur noch mal den Appell wirklich richten, impfen, weil im Vergleich zu dem, was passiert, wenn die Tiere erkranken, ist das wirklich ein minimalstes Risiko.
Hm. Es gibt wohl Berichte von Tierhaltern, die haben ihre Tiere geimpft und die sind dann erst recht krank geworden.
Also das ist ja oft auch die Problematik, die Leute sagen, ja, ich habe heute geimpft und morgen sind die Tiere krank. Wir wissen aber aus Studien, auch aus unseren eigenen Beständen, wo wir mal eine Nullprobe sozusagen gezogen haben, also zu dem Zeitpunkt, als wir geimpft haben und dann geimpft haben und dann geguckt haben, was passiert, dass wir oft die Situation in diesen aktuellen, sehr akuten Seuchengeschehen haben, dass wir einfach in eine Infektion reinimpfen, dass das Virus schon in den Tieren drin ist. Wir impfen dann und dann werden die Tiere krank, aber das Virus war schon da. Und das ist ganz oft die Situation, da wird natürlich gesagt, naja, wir haben geimpft und jetzt sind die Tiere krank. In der Regel ist es nicht so, dass die Tiere krank sind durch die Impfung, sondern durch die Infektion, die gerade parallel auch stattgefunden hat.
Ah, okay.
Könnten Sie uns denn einen Ausblick geben?
Also es wird so sein, dass es im nächsten Jahr weitergeht. Es wird vor allem im nächsten Jahr in den Gebieten weitergehen, in denen das Virus dieses Jahr noch nicht gut vorangekommen ist. Das betrifft eben zum Beispiel Teile Bayerns, Teile Sachsens, Brandenburgs, vielleicht auch Teile Mecklenburg-Vorpommerns. Da wird es definitiv weitergehen. Das lässt sich ganz klar vorhersagen. Wenn wir nicht einen Winter bekommen, der alles abtötet und selbst das. Also es wird im nächsten Jahr definitiv die nächste weitere Welle geben. Wobei man jetzt ja gucken muss, die Bereiche in Deutschland, die besonders betroffen waren, nämlich zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder das westliche Niedersachsen, da haben natürlich eine große Zahl von Tieren mittlerweile die Infektion durchgemacht oder sind auch geimpft und damit haben sie einen Schutz. Das heißt, die Tiere sind natürlich im nächsten Jahr dann sozusagen keine potenziellen Überträger und da läuft das Virus dann eben langsam auch raus.
Ich habe es ja vorhin auch schon im Gespräch mit Sven gesagt, dass ja wirklich absolut keine Gefahr für Menschen durch diese Krankheit besteht. Aber können Sie uns das als Wissenschaftlerin auch nochmal belegen?
Also da kann man ganz ruhig schlafen. Also Sie können sich weder von der Milch eines Schafes anstecken, noch wenn Sie eine Kuh streicheln, noch wenn Sie Schaffleisch essen, noch wenn Sie Schafwolle irgendeiner Form konsumieren. Das Virus ist vollkommen ungefährlich für den Menschen. Also lediglich leider für die Wiederkäuer, und zwar für alle Wiederkäuer, die betroffen sein können. Das betrifft zum Beispiel auch, wir haben auch Alpakas zum Beispiel, die erkranken. Und es hilft wirklich nur die Impfung und das ist unser eindeutiger Appell. Dieses Tierleid und die großen Verluste lassen sich wirklich nur verhindern, wenn man impft.
Also eine Krankheit, die für Menschen völlig ungefährlich ist, für Tiere aber ebenso gefährlicher für die Wiederkäuer. Und ja, das ist wirklich traurig zu sehen. Vielen Dank. Christa Kühn war das, die Präsidentin des Friedrich-Löffler-Instituts. Und
das Interview haben wir übrigens vorher aufgezeichnet.
Das fällt ein bisschen schwer, nach so einem ernsten Thema jetzt einen Schluss zu finden, ne, Maya?
Das ist richtig, aber wir versuchen ja hier unsere Hörer und Hörerinnen, unsere Hektis, nicht so im Traurigen zu lassen. Und deswegen haben wir ja unsere Rubriken. Und ich hoffe, dass wir damit nochmal die Laune ein bisschen upliften können.
Ja, vielleicht schon mal der Hinweis. Wenn euch etwas zu dieser Folge interessiert, wenn ihr mehr Infos haben wollt, wir haben natürlich in den Shownotes jede Menge Infos und Quellen verlinkt. Da könnt ihr euch weitere Sachen durchlesen und uns natürlich auch schreiben über 63hektar@ndr.de. Und da ist auch schon was gekommen, ne?
So sieht's aus. Vielleicht hören uns hier auch andere Schäfer und Schäferinnen zu. Vielleicht könnt ihr auch nochmal eure Erfahrungswerte teilen. Dann würden wir den natürlich auch nochmal nachtragen. Okay, oder? Und wo wir gerade schon bei Bitte schreibt uns sind.
Hack die Post.
Und zwar Hans-Joachim hat uns geschrieben.
Hans-Joachim, ich schlage vor, wir nennen dich Hajo.
Hajo, wie schön, dass du am Start bist.
Das dauert ja so lange, Hans-Joachim.
Und er fragt, ein abgeerntetes Feld soll für die kommende Erntesaison bestellt werden. Wie ist die chronologische Bearbeitung des Bodens? Pflügen, grubbern, kalken, säen, walzen, striegeln?
Darf ich mal kurz einhaken? Das klingt wie eine Prüfungsfrage.
Das
oder?
Ist so, aber weißt du, warum er das schreibt? Das finde ich den niedlichsten Grund ever. Er ja? fragt das, weil er nämlich Farmsimulator spielt. Mit
Nein.
Achtung, und deswegen finde ich es so niedlich, er ist 79.
Ach was.
Siehst du? Und ich finde, Farmsimulator, ich habe es jetzt schon von vielen gehört, ist auch immer ein großer Aussteller auf sämtlichen Messen. Da kann man echt was über die Landwirtschaft lernen. Und ich finde toll, dass er jetzt sich mit diesem Thema an uns wendet und wir nochmal ein bisschen aufklären dürfen.
Also pflügen, grubbern, kalken, säen, wälzen, striegeln. Ist das die richtige Reihenfolge?
Die richtige Reihenfolge. Also erstmal muss ich vorweg sagen, es kommt natürlich immer drauf an, was ist denn auf dem Feld? Also welche Bodenbeschaffenheit gibt's? Wie ist das Wetter? Was war vorher auf dem... Welche Kultur war vorher? Welche Kultur soll danach kommen? Gehen wir jetzt mal davon aus, da stand Raps und im Nachhinein soll da Weizen hin. Da müssen wir dem Boden ja erst ein bisschen was zurückgeben. Also fangen wir an mit Kalken. Das arbeiten wir dann in den Boden ein mit einer Scheibenegge. Da können wir auch noch die restlichen Erntereste, also wenn du ein abgeerntetes Rapsfeld kennst, dann sind da ja noch die großen Stängel.
Stoppeln?
So, die nochmal eingearbeitet werden und vor allem auch die Rapskörner, die der Mähdrescher nicht erwischt hat, dass die nochmal auflaufen können. Danach wird gegrubbert, das heißt also das Saatbett vorbereitet. Danach wird gesät, in dem Fall jetzt Weizen, wenn wir uns das vorgenommen haben. Und wenn man dann noch möchte, kann man es nochmal walzen. Du hast gehört, die Walze oder auch der Packer, die sind ja dafür da, um den Boden nochmal so rückzufestigen. Und vielleicht, wenn der Boden großklutig war, ist das nochmal eine Überlegung wert. Und Striegeln hat er ja auch mit reingenommen, ist natürlich eine mechanische Unkrautbearbeitung. Und wenn man da irgendwie Bedarf hat, kann man dann mit dem Striegel auch nochmal los. Das war jetzt hier eine ganz kurze Zusammenfassung.
Ja, das war der Kurzkurs Landwirtschaft leicht gemacht mit Maja Mokwitz.
Für Hajo.
Wenn ihr das beherzigst und einen Hektar übrig habt, dann kann euch gar nichts mehr passieren.
So. Aber Hajo war nicht der Einzige, der uns geschrieben hat, sondern auch noch Jens. Er fragt, was ist der Unterschied zwischen Bio und Bioland und Demeter? Ist das alles dasselbe, nur unter einem anderen Label? Und die zweite Frage, ist Demeter eigentlich Esoterik oder ist das ein falsch verstandenes Klischee?
Die Frage würde ich gerne beantworten. Wir möchten dir Folgendes vorschlagen. Hör mal in eine der nächsten Folgen rein. Wir machen nämlich bald eine Live-Podcast-Folge auf der INFA, der Verbrauchermesse in Hannover. Da sprechen wir mit einer Expertin, die Licht ins Gütesiegel Wirrwarr bringt, weil ich blick da auch nicht so richtig durch. Also lass dir das erklären, mach ein Kreuz im Kalender. Die Folge über die Gütesiegel geht am 23. Oktober online und die gibt's dann in der ARD-Audiothek zu hören. So, und jetzt freue ich mich auf eine meiner absoluten Lieblingsrubriken hier bei 63 Hektar, auf die ich zuverlässig mit zwei Worten reagiere, nämlich
Ach was.
Ich finde gut, dass wir dieses Mal oder dass wir immer diese Ach was Rubrik haben, weil das meistens nochmal so ein bisschen alles auflockert und ich versuche dich ja damit immer zu überraschen und meistens mit einem positiven Fakt.
Und ich bin nicht leicht zu überraschen.
So sieht's nämlich aus. Also, ich wollte dir erzählen, du kennst ja die Ohrmarken bei Kühen.
Diese gelben Dinger.
Genau. Und jetzt gibt es ein Unternehmen, was sich damit auseinandersetzt, vielleicht durch Gesichtserkennung, also durch KI, diese Ohrmarke, dass man sich die als Landwirt sparen kann. Und deswegen wird das gerade getestet an Holsteinern und an Jersey-Kühen. Und das soll natürlich am Ende irgendwie das Herdenmanagement vereinfachen, weil in diesen Ohrmarken sind ja auch Daten und jetzt die neue Technik, die soll dann so kurze Videos machen, die müssen dann nur so 3 bis 5 Sekunden sein. Und dann werden wichtige Daten, zum Beispiel Melkdaten und Tiergesundheitsdaten, in diesem System dann gespeichert durch Gesichtserkennung. Wie du dein iPhone entsperrst.
Ach was.
Mhm.
Das ist ja unglaublich. Das ist kein Quatsch.
Das ist kein Quatsch.
Weil es ist ja wirklich toll. Also, na
was
klar.
Ich, Was da alles so kommt noch.
Ja, weil ich meine, kein Mensch sieht aus wie der andere. Warum sollte jede Kuh aussehen wie die andere?
Und ich habe dir auch schon mal beigebracht, das Flotzmaul ist ja auch wie unser Daumenabdruck.
Ja.
Auch individuell.
Verrückte Sache.
Die Welt dreht sich weiter.
Ja, und dann können die nämlich ihr iPhone entsperren auf der Wiese und können dann Instagram benutzen und sich gegenseitig WhatsApp nach... Nein, ist Quatsch. Toll! Das ist mal eine richtig schöne Rubrik heute gewesen. Ach was, hast du mich erwischt.
Sehr gut. Und toll. Ich finde, das war eine Folge, die hatte alles. Die war emotional, die war ernst, die war trotzdem mit dir auch nett. Und wie immer, ja, irgendwie genau das, was die Landwirtschaft gerade beschäftigt.
Es ist nicht immer nur Kühe streicheln. Es ist manchmal auch traurig mit der Landwirtschaft. Wir hoffen, dass sich alles zum Guten wendet. Und für euch noch eine Hörempfehlung. Wenn ihr jetzt Gefallen gefunden habt am Podcast hören und vielleicht mitreden wollt bei der Frage, was in der Klimabilanz besser abschneidet, Atomkraft oder Photovoltaik, warum CO2 wichtig ist, man aber mehr über Schmetterlinge sprechen sollte, klingt alles seltsam, klärt sich alles auf. Ja, was das alles mit uns zu tun hat, das sagt euch der Podcast von Deutschlandfunk Nova, Update Erde. Jede Woche erzählen zwei Hosts aus den Wissensnachrichten, was sich in der Woche Wichtiges in Sachen Klimawandel und Biodiversität getan hat. Das ist wirklich verständlich, konstruktiv, lebensnah und unterhaltsam. Und obendrauf gibt es noch Ideen, was man selber tun kann. Zum Beispiel kochen im Bett.
Guckst du mich dabei
so? Hast du Assoziationen, Maya?
Nee.
Na, hört mal selber. Lass dich auch mal inspirieren, Maya. Also den Link zu dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Und neue Folgen gibt es immer freitags überall da, wo es Podcasts gibt.
Und uns gibt's jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek und jeden zweiten Freitag auch im Radio. Vielleicht seid ihr da ja immer auf dem Weg ins Wochenende und wir können euch begleiten. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Folge. Cooler, das hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Bis dann.
Tschüssi.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Mokwitz.